Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn den CDU-General Carsten Lindemann begrüßen, der, ich glaube, im Mai dieses Jahres das letzte Mal unser Gast war und der damals hier auf diesem Stuhl sitzend sagte, die Zeit bis Mitte Juli, wenn es in die Sommerpause geht, das ist die wichtigste für die komplette Legislatur. Davon hängt alles ab, unser ganzer Erfolg. Und dann der entscheidende Satz, bei meinem nächsten Auftritt hier will ich genau daran gemessen werden. Ich würde sagen, wir sind Dienstleister, wir helfen, wo wir können. Genau das wird heute passieren. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, es ist interessant, wie Ulrike Herrmann das sieht. Wenig überraschend, ein bisschen anders. Reformen, sagt sie, sind nämlich ganz gefährlich. Und Merkel war nur deshalb 16 Jahre Kanzlerin, weil sie keine gemacht hat. Stimmt das wirklich? Ist das mit den Reformen, die wir angeblich brauchen, in Wahrheit alles nur ein großes Missverständnis? Wollen die Leute in Wahrheit einfach nur in Ruhe gelassen werden? Sie sagt ja. Und was bedeutet das dann für einen wie Carsten Lindemann, der vor Reformeifer an beiden Enden lichterloh brennt, muss man auch mal sagen. Sie sagt, wenn sich der Lindemann-Flügel dauerhaft durchsetzt in der CDU, dann wird genau das der Untergang der CDU werden. Aua, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Gleich zu Beginn aber schauen wir nach Israel. Und ich freue mich sehr, dass Efrat Matschikawa unserer Einladung gefolgt ist. Die Sprecherin der deutsch-israelischen Geiseln, deren Onkel, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit 79 Jahren, fast 80, nach Gaza entführt worden ist, der erst nach 482 Tagen wieder nach Hause kam und der neben all dem Schmerz vor allem eine Qual beschreibt während dieser sehr, sehr langen Zeit, nämlich seine unglaubliche Einsamkeit. Und wir sind verbunden mit Thomas Reichert in Tel Aviv, dem Leiter unseres Studios dort, der sagt, es ist tatsächlich sehr unklar, ob die Hamas wirklich alle toten Geiseln finden wird. Das könnte noch zu einer großen Belastungsprobe für diese Vereinbarung werden. Schönen guten Abend, Thomas. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
Guten Abend.
Thomas, auch das, ne? Wir sagen Dinge in diesen Tagen, Sätze, die man sich so auf der Zunge zergehen lassen muss, die dann so nachhallen. Auch so ein Satz wie der hier gerade. Es ist unklar, ob die Hamas alle toten Geiseln, die restlichen drei, die Körper dieser toten Menschen überhaupt irgendwo findet. Ist das so?
Ja, das ist so. Die letzten Nachrichten sind, dass jetzt weitere vier Leichname übergeben werden sollen. Das Rote Kreuz ist im Moment gerade vier. Auf dem Weg nach Gaza, um die entgegenzunehmen. Vier, ganz genau. Das ist der letzte Punkt, aber es ist völlig unklar, dass alle sein werden. Manche sind offenbar während der Angriffe, Luftangriffe nicht verloren gegangen. Man weiß, die Hamas hat von Anfang an klar gemacht, dass sie da nicht genau weiß, wo alle sind. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem für die Familien, für Israel insgesamt, die, wenn schon diese bittere Nachricht kam, dass ihre Liebsten in Geiselhaft gestorben sind, dann wenigstens doch bitte ihre Überreste zurückbekommen würden, um ein bisschen Heilung zu erreichen. Das war gestern für sie, glaube ich, ein ganz bitterer Tag, während ganz Israel sich gefreut hat über die Freilassung der 20 lebenden Geiseln. War für sie jetzt der Tag der Gewissheit, dass ihre Angehörigen eben nicht überlebt haben.
Efrat, vielleicht die Frage direkt an Sie. Haben auch Sie noch Angehörige in Gaza, Menschen, die Sie vermissen?
By the 2 years, all the hostage families became one big family.
In den zwei Jahren sind alle Angehörige von Geiseln zu einer Familie geworden. Das heißt, alle 24 noch vermissten Geiseln, die noch nach Hause zurückkehren müssen, sind auch für mich Familienangehörige. Und so gehen wir damit in Israel um. Wir müssen jeden nach Hause bringen, um eine Grundlage zu haben, um überhaupt anfangen können zu heilen. Jedes Abkommen, das große Hoffnung schaffen will, muss damit anfangen. Jeder einzelne Geisel, die brutal umgebracht wurde und mit Gewalt von zu Hause weggerissen wurde, aus dem Bett, von einer Party, wie auch immer, jeder einzelne muss nach Hause gebracht werden. Und das wird dann das Ende sein von dem, was in zwei Jahren passiert ist. Und das ist der erste kleine Schritt von sehr vielen Schritten, die gegangen werden müssen, um das zu überwinden und nach vorne schauen zu können.
Ja.
Auf Hebräisch sagen wir, bis zur letzten Geisel. Wir fordern, dass jeder nach Hause kehrt.
Und in Ihrem ganz konkreten Fall, wenn ich über Ihre Angehörigen spreche, reden wir über drei, die Sie noch vermissen?
Within the German Israeli dual citizenship,
Tamir Nimrodi, mit deutscher Staatsbürgerschaft,
Tamir
Hadar, Tamir Hadi, Tamir Hadar und Taichem.
Must be brought home.
Diese drei müssen nach Hause gebracht werden.
We really do
Sie sind deutsche Staatsangehörige und wir hoffen wirklich, dass Deutschland, wie schon bisher, sein Bestes tun wird, um dafür zu sorgen, dass sie nach Hause, nach Israel zurückkehren.
Thomas, das heißt, du hast es eben gerade schon beschrieben, das ist sozusagen das, wo die Atmosphäre changiert zwischen dem Gefühl auf der einen Seite große Erleichterung, die noch lebenden Geiseln endlich wieder in die Arme schließen zu können, auf der anderen Seite Menschen, die bis heute nicht wissen, was ihren Angehörigen wirklich widerfahren ist.
Thomas is right.
Ja, ganz genau. Das ist diese große Spannung.
Thomas, ich hab dich angesprochen, genau. Vielleicht kannst du es einmal beschreiben, bitte, was in Israel gerade sich abspielt, damit wir einmal verstehen, was die Gefühlslage einer ganzen Nation ist, wenn es um dieses Thema geht.
Ich glaube, man versteht es vielleicht am besten in dieser Dramaturgie des gestrigen Tages, weil das wirklich ein Drama, sagen wir mal, mit einem Happy End war. Das begann um 5 Uhr früh auf dem Platz. Da waren schon Hunderte, die im Grunde dabei sein wollten, die ersten Bilder zu sehen, wenn die Geiseln freikommen. Das war eine sehr angespannte Atmosphäre. Als man dann gesehen hat, die Familie von Alon Ochel ist auf dem Weg zu dem Militärstützpunkt Reim. Und man hat die Mutter von Alon gesehen, wie sie aufgeregt im Auto sitzt und sich freut, bald ihren Sohn in die Arme nehmen zu können. Da wurde die Atmosphäre schon wieder besser. Dann hat man eben, wir sehen es gerade in der Matz, die Rotkreuzwagen gesehen, die sich auf den Weg machen. Hier sind die ersten Geiseln zu sehen. Und es war ein Jubel, der ausgebrochen ist auf diesem Platz. Das war natürlich selbst für abgebrühte Reporter Gänsehautmomente, in denen man mitfühlen konnte, was es für Israel, was es für die Menschen bedeutet, die 2 Jahre lang auf diesen Moment gewartet haben, die 2 Jahre lang diesen Alpdruck im Grunde gespürt haben. Und man hat gemerkt, wie der sozusagen in diesem Moment langsam weicht. Für die Menschen, die dort sich mitgefreut haben, natürlich besonders für die Angehörigen, die ihre Liebsten wieder in den Arm nehmen konnten. Aber eben auf der anderen Seite, der Schmerz ist manchmal umso größer, wenn man sieht, wie nebenan die anderen sich freuen und man sich selber vorstellt, wie schön es wäre, wenn man sich mitfreuen könnte.
Was weiß man mittlerweile über den Zustand derer, die da freigekommen sind?
Also die sind von diesem Militärstützpunkt in Krankenhäuser gebracht worden, gestern Nachmittag noch, wo sie untersucht wurden. Es gibt jetzt im Moment gerade eine Pressekonferenz in einem dieser Krankenhäuser mit den Eltern. Wir wissen noch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich viel davon. Was wir gehört haben, ist, dass einige der Geiseln kurz vor ihrer Freilassung besonders viel Nahrung bekommen haben, quasi mit dem Versuch der Hamas, sie nicht ganz so ausgehungert aussehen zu lassen. Das ist natürlich medizinisch schlimm und hat möglicherweise extra nochmal gravierende Auswirkungen. Wenn man monatelang ausgehungert wurde und wird dann plötzlich quasi vollgestopft mit Essen, um ein bisschen besser auszusehen vielleicht. Den ersten Eindruck, den ich hatte, als ich die Bilder gesehen habe der Freigelassenen, ist, dass sie, die konnten alle gehen, einige sahen okay aus. Wir wissen nicht, wie es in ihnen drin aussieht, aber diese schrecklichen Bilder, die wir vom Januar, Februar kennen, von der ersten Waffenpause, als auch Geiseln freigelassen wurden, als zum Beispiel Keith Siegel freikam, über den wir beim letzten Mal sprachen, der im Februar freikam, die waren wirklich total abgemagert. Da ist ganz Israel erschrocken darüber, als sie diese Menschen gesehen hat und sie kaum wiedererkannt hat. Das ist diesmal anders. Ich hoffe, dass der Gesundheitszustand erstmal so ist, wie es sich auf den ersten Blick vermittelt hat. Aber es kommt natürlich noch ein anderes dazu. Wir können nicht in sie reinschauen. Wir wissen nicht, wie es ihnen psychologisch geht. Das sind schwere psychologische Zeiten für sie gewesen, in diesen Tunnels über Monate festgehalten zu werden, angekettet zu sein. Das ist noch eine ganz andere Frage, die sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen wirklich klären lässt.
Efrat ist die Nichte von Gadi Moses, der am 7. Oktober, damals 79 Jahre alt, zusammen mit 5 weiteren Familienmitgliedern verschleppt worden ist. Am 4 weitere sind dann im November 23 freigelassen worden. Gadi selbst, das vorhin schon gesagt, kam nach 482 Tagen frei. Wie nimmt er die Freilassung dieser letzten Geiseln jetzt wahr? Was bedeutet das für die? Das habe ich mich im Vorfeld gefragt. Wie geht man um? Ich habe irgendwo dieser Tage ein Interview gehört von jemandem, der sagte, für mich ist das eine große Erleichterung. Ein junger Mann, der auch Geisel war im Gazastreifen. Da sagte ich habe das Gefühl, ich werde diese Schuld los, dieses Gefühl von Schuld, dass andere dort geblieben sind und ich nach Hause durfte. Was berichtet Gadi?
When Gadi came back, after he was isolated,
als Gadi nach Hause kam, nachdem er für 481 Tage isoliert war, da wusste er gar nicht, was los ist. Und als er begriffen hat, was es für eine Tragödie gegeben hatte, nicht nur im Kibbutz Neh Otz, wo so viele brutal ermordet oder verschleppt wurden, war er schockiert. Und es hat gedauert, bis er Stück für Stück das verarbeiten konnte, denn er war komplett isoliert gewesen. Er wusste, dass Schlimmes passiert war. Aber als er das Ausmaß begriff, dieser monströsen Attacke auf unser Volk, auf die jungen Menschen, die in Frieden getanzt hatten bei dieser Party, hat er sich selbst ein Ziel gesetzt. Er hat gesagt, dass er kämpfen wird, bis auch die letzte Geisel nach Hause gebracht wurde. Und ja, das ist natürlich eine enorme Erleichterung. Von den 48 Geiseln waren 9 aus Neh Otz und wir haben einige zurückkommen sehen. Und nicht nur für die Gemeinschaft, aber auch für den Staat. Gadi fühlt, als ob er mit den anderen gemeinsam noch in Teilen eine Geisel ist, solange die anderen noch nicht nach Hause gebracht wurden. Und Sie sprechen über die Freilassung, aber ich möchte gerne eines anmerken. Denn es geht nicht nur um die Zeit, die sie in Gaza verbracht haben. Man muss sich daran erinnern, als die entführt wurden, wurden sie aus dem Bett gerissen, aus einer Party gerissen, aus dem Leben gerissen. Man hat sie einfach verschleppt. Das ist wie ein Horrorfilm. Und dieses Trauma hielt so lange an. Es geht nicht nur darum, dass sie in den Tunnels waren. Wir dürfen niemals vergessen, was am 7. Oktober passiert ist und unter welchen Umständen sie nach Gaza gekommen sind. Das ist furchtbar. Und es wird sehr lange dauern, diese sehr lange Zeit zu verarbeiten und zu heilen. Es hat auch Gadi lange Zeit gekostet. Es geht ihnen körperlich besser, aber wir haben es gerade aus Israel gehört. Wir wissen nicht, was jetzt passiert. Und diese Erinnerungen, angekettet zu sein, nicht auf Toilette gehen zu können, wenn man das möchte, also wirklich grundlegendste menschliche Bedürfnisse wurden ihnen genommen. Alles wurde ihnen genommen. Und es geht auch nicht nur um Nahrung oder Durst, sondern diese Bedrohungslage.
Thomas, die politische Dimension. Ein Mann hat gestern im Mittelpunkt gestanden, Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat diesen Moment auch der das Gefühl wirklich ausgekostet hat, jeden Zeitrahmen gesprengt, gingen Sharm el-Sheikh dann weiter, hat endlos Pressekonferenzen gegeben, die nicht auf dem Protokoll standen und so weiter. Interessant ist, Trump sprach vom Frieden, vom Kriegsende, Netanyahu nicht. Warum nicht?
Das ist genau der Punkt, das ist die richtige Beobachtung. Trump hat hat das klar gemacht, der Krieg ist vorbei und Netanyahu hat in seinen Reden immer das die Möglichkeit offen gelassen, zum Krieg zurückzukehren. Mhm. Warum macht er das? Ich glaube, es ist vor allem ein Punkt, der da wichtig ist. Er ist angewiesen in seiner Koalition mit den Rechtsextremen, dass er die bei der Stange hält. Leute wie Ben-Gvir, wie Smotrich haben noch viel weitergehende Pläne eigentlich gehabt, was Gaza angeht. Sie haben sehr offen und sehr klar kommuniziert, dass es eigentlich um eine Annexion Gazas, um eine Vertreibung der Gazaner aus dem Gazastreifen geht. Smotrich hat schon Pläne gemacht in öffentlichen Diskussionen, wie man dort Immobilienentwicklungen machen kann, um die Kosten für Israel für den Krieg wieder reinzuholen. Mhm. Netanyahu ist auf diese Koalition angewiesen, muss sie bei der Stange halten, weil ansonsten seine Macht verliert. Das ist ein wichtiger Punkt und das kommuniziert sich jetzt auch immer wieder weiter. Wir haben ja jetzt die Situation, dass eben Hamas nicht alle Leichname zurückgegeben hat. Der israelische Verteidigungsminister hat das zum Anlass genommen, schon gleich zu sagen, damit sind wichtige Vereinbarungen dieses Waffenstillstands gebrochen. Mhm. Israel hat sich jetzt entschieden, den Rafah-Grenzübergang, der eigentlich geöffnet werden sollte, nicht zu öffnen. Nur ein Teil der Hilfslieferungen kommt jetzt quasi als Generalstrafe für Gaza nicht durch, solange die Leichname nicht alle übergeben sind. Mhm. Also da ist sozusagen diese harte Linie zu sehen. Und das ist ein klarer, ein ganz offensichtlicher Gegensatz zu dem, was Donald Trump gestern und in den Tagen zuvor immer wieder deutlich gemacht hat.
Wie ist, Thomas, die Situation aktuell in Gaza? Wir hören von Erschießungen. Offensichtlich versucht da die Hamas wieder die Kontrolle zurückzugewinnen. Da sehen wir diese Bilder. Es ist unvorstellbar brutal. Was läuft da gerade ab? Kannst du das mal beschreiben?
Dieses Video, das wir hier sehen, ist aus Gaza-Stadt, offenbar gestern aufgenommen. Wir haben es mit unseren palästinensischen Kollegen verifiziert. Das ist echt und es zeigt Mitglieder der Al-Qassam-Brigaden von Hamas, die da Mitglieder eines Clans aus Gaza-Stadt erschießen, insgesamt 8 von ihnen. Mhm. Es ist im Moment ein Zeichen für die unglaublich instabile Sicherheitslage, würde ich sagen. Und vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie ein Machtvakuum entstanden ist in dem Moment, als Israels Armee sich im Zuge dieses Waffenstillstands auf diese erste Linie zurückgezogen hat. Man muss sich das so vorstellen, Israels Armee ist nach Osten zurückgewichen, sozusagen weg vom Meer, aber in diesem Bereich Gaza-Stadt am Meer. Da waren diese Auseinandersetzungen. Es war jetzt das auch kein singulärer Vorfall, sondern wir haben aus den letzten Tagen immer wieder Berichte gehört von bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und großen Clans. Da gab es Dutzende Tote. Mhm. Die Hamas, muss man dazu wissen, ist militärisch so geschwächt wie vielleicht noch nie in ihrer Geschichte nach 2 Jahren Krieg. Sie ist auch definitiv, sagen die Militärs selbst in Israel, keine Bedrohung mehr, keine unmittelbare Bedrohung mehr für die Sicherheit des Staates Israel. Aber sie ist natürlich nach wie vor eine Macht in Gaza. Sie verfügt nach wie vor über 10.000 bis 15.000 Kämpfer. Einige konnte sie sogar in den vergangenen 2 Jahren in diesem Krieg 10.000 bis 15.000, ja.
Wow.
Konnte sie sogar in den vergangenen Jahren des Krieges rekrutieren. Die sind mit Kalaschnikow bewaffnet und Kalaschnikow, das sind Sturmgewehre, mit denen kann eine Armee alleine nicht viel anfangen. Aber für einen Guerillakrieg in den Straßen, in den Trümmern von Gaza reicht das allemal. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für den Trump-Plan. Ein wichtiger Punkt daran ist ja, dass eine internationale Stabilisierungsforce Kräfte das übernehmen sollen, am besten arabische aus arabischen Staaten in Verbindung vielleicht auch mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Aber die müssen es erstmal schaffen, tatsächlich dann Hamas an ihr Versprechen zu erinnern und dazu zu zwingen, die Waffen abzugeben und damit auch die Macht abzugeben. Trump hat eben übrigens heute nochmal gesagt, entweder die Hamas macht es selbst, sie haben es ihm auch versprochen, oder er, die USA, würden die Hamas dazu zwingen. Also das ist ein ganz großer Stolperstein jetzt jenseits der Geiselbefreiung, der da jetzt kommt. Und wir sehen es einfach an der Lage in Gaza, an diesen Schießereien, an den fürchterlichen Bildern von dieser Hinrichtung,
Wahnsinn,
dass da noch einiges Strecke an Weg vor uns liegt.
Und das heißt, wenn du sagst, entweder löst ihr das oder ich löse das, dann klingt das wie eine Drohung. Und ich glaube, genauso ist es auch gemeint. Das würde dann im Zweifel bedeuten, dass mit dem Krieg noch lange nicht zu Ende ist. Wie ist die Situation aktuell? Was kannst du uns erzählen aus Gaza? Ihr habt da eure Leute, Thomas. Kehren die Menschen langsam wieder zurück? Versuchen irgendwie, sich wieder ein, ja, wie auch immer geartetes Zuhause einzurichten? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also meine palästinensischen Kollegen haben in den letzten Tagen Rückkehrer nach Gaza-Stadt begleitet. Vielleicht nochmal dazu gesagt, wir selbst, internationale Reporter, dürfen seit 2 Jahren nicht alleine nach Gaza. Israels Armee untersagt uns das. Wir versuchen das immer wieder vorzubringen, aber wir können nicht selbst hin. Deswegen sind wir auf die Zusammenarbeit mit diesen Kollegen angewiesen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Die haben Rückkehrer begleitet, Menschen, die vor ein paar Wochen noch von Israels Armee aus Gaza-Stadt Richtung Süden vertrieben wurden. Die kehren jetzt zurück, 100.000 sind das. Und sie kehren in eine Stadt zurück, die sie kaum mehr wiedererkennen. Wir haben eine Frau da begleitet, die durch die Straße geht und sich umsieht und sagt, hier muss irgendwo mein Haus gewesen sein, aber ich erkenne es nicht mehr wieder. Wie kann es sein, dass mein Haus plötzlich weg ist? Weil es einfach eine Stadt geworden ist, die nichts mehr mit der zu tun hat, aus der sie eigentlich geflohen ist. Also das ist das eine, Menschen, die zurückkehren, die kein Zuhause mehr haben und die jetzt, da der Winter auch in Gaza langsam kommt, Zelte brauchen, Behelfsunterkünfte, dringend diese Hilfslieferungen, die da in Rafah und in Kerem Shalom an den Grenzen warten. Das ist das eine. Und natürlich auch Lebensmittel.
Genau, Thomas, das wollte ich gerade ansprechen. Wie läuft das mit den Hilfslieferungen? Wir wissen ja, Gaza ist zu Friedenszeiten versorgt worden von 500 bis 600 Lkw täglich. Ich habe die zum Teil selber gesehen. Ja, das war unvorstellbar, welche Wagen und Lkw-Kolonnen da rein und raus gefahren sind. Wurde dann zum Teil drastisch reduziert und hat zu schlimmen und schrecklichen Situationen geführt. Wie ist es jetzt? Wir sehen hier den Ansturm auf diese Lkw. Was weiß man über die Versorgung der Menschen?
Also eigentlich sollte jetzt mit der Freilassung der noch lebenden israelischen Geiseln genau dieses Niveau an Versorgung wieder erreicht werden. 600 Lkw pro Tag. Die Vereinten Nationen haben gesagt, wir haben an den Grenzen zu Gaza genug Lebensmittel stehen, um Gaza mindestens für 3 Monate zu versorgen mit dieser hohen Leistung von 600 Lkw. Israels Regierung, wie gesagt, hat nun erklärt, weil die Leichname nicht alle zurückgebracht worden sind, werden die Hilfslieferungen reduziert, also auch die Zahl der Lkw, die nach Gaza rein können, reduziert. Das ist eine wirklich schlechte Nachricht für die Menschen in Gaza, weil man darf nicht vergessen, mindestens in Gaza-Stadt galt bis vor kurzem eine Hungersnot und Kinder sind an Hunger gestorben dort. Und das betrifft jetzt nicht nur sozusagen diesen kleineren Bereich, andere Orte in Gaza, in Khan Yunis im Süden, sind an der laut Vereinten Nationen an der Grenze dazu. Das heißt, die warten natürlich dringlich darauf, dass diese Lkw nun reinkommen.
Ich schaue gerade zu Efrat und würde Sie gerne fragen, wenn man diese Bilder sieht, das ist apokalyptisch tatsächlich. Und ich würde gerne einmal verstehen, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie das sehen. Auch vor dem Hintergrund, dass ich weiß, auch von Reisen nach Israel, es war ja nicht so, dass Israelis sozusagen das Gefühl hatten, da hinter der Mauer irgendwo in Gaza, da leben ausschließlich Feinde, Gegner. Sondern ich weiß, dass da viel gemacht wurde. Man hat zum Teil zusammengearbeitet, man hat sich gegenseitig geholfen. Da gab es sehr viel Empathie, auch wenn das häufig in den großen politischen Erzählungen weggelassen wird. Sie berichten das auch. Das heißt, wenn Sie das sehen, sozusagen auch das Leid auf der anderen Seite, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Wissen Sie, ich glaube, wenn wir als Menschen Leid sehen, ist es ganz egal, wo das stattfindet, das ist einfach schmerzlich. Dieser Schrecken, der da herrscht, diese Bilder von dieser Exekution, da läuft es mir kalt den Rücken runter, ich kann das kaum anschauen. Und man sieht diese Zerstörung. Also was mir da durch den Kopf geht, ist einzig und allein die Frage, warum ist es dazu gekommen? Warum hat die Welt nach dem 7. Oktober nicht mit allem aufgehört? Und warum hat man nicht am 8., 9. oder 10. Oktober, warum hat man die Hamas nicht dazu gedrängt, in internationaler Solidarität die Geiseln freizulassen? Stellen Sie sich all die Leben vor, auf beiden Seiten der Grenze, die verloren gingen. Wofür? Wofür sind wir alle gestorben? Ich wünschte, dass wir dieses Leid nie hätten sehen müssen. Es hätte enden können, der 7. Oktober hätte schon nicht stattfinden sollen, aber es hätte gestoppt werden sollen, es hätten alle Geiseln freigelassen werden sollen und man hätte versuchen sollen, etwas zu erreichen, wo wir über gute Nachbarschaft sprechen können und zusammenleben und dass wir sicherstellen, dass die Bürger hier, also in Israel und auch auf der anderen Seite des Zauns geschützt werden. Es ist so eine Verschwendung von Leben, es ist so traurig.
Ich würde gerne, Thomas, dich nochmal fragen nach der politischen Verantwortung. Es gab gestern einen sehr interessanten Moment in der Knesset. Da weicht Trump offensichtlich vom Redemanuskript ab und bittet sozusagen darum, Netanyahu zu begnadigen. Das heißt, er weiß, dass es da auch eine strafrechtliche Dimension gibt. Und er sagte hinterher, also habe ich das im Kopf an Bord der Air Force One, das war so nicht geplant, aber ich hatte das Gefühl, es war ein perfekter Moment, das jetzt einmal zu erwähnen. Das heißt, wie ist die Stimmung in Israel, was jemanden wie Netanyahu angeht? Ist es tatsächlich denkbar, dass der für diese Art des Krieges, der irgendwann wirklich alle roten Linien überschritten hat, zur Rechenschaft gezogen wird?
Also ich glaube, die erste Antwort, wie ist es in Israel, war dann die Reaktion in der Knesset, als Donald Trump das gesagt hat. Netanyahus Regierungslager ist begeistert aufgesprungen, hat geklatscht. Ich hatte den Eindruck, dass Donald Trump offenbar so berauscht war von dem Erfolg seiner Politik für den Nahen Osten, dass er gedacht hat, er könne sich da jetzt auch mal so in ein laufendes Gerichtsverfahren gegen Israels Premierminister einmischen. Die andere Seite, jenseits der Knesset, ist, glaube ich, der Platz der Geiseln, auf dem wir die ganze Zeit waren an diesem Tag und auch in den Tagen und Wochen davor. Da war für mich auffällig, dass bei allem Dank und aller Offenherzigkeit der Name Netanyahu gar nicht erwähnt wurde. Im Gegenteil, am letzten vergangenen Samstag waren Trumps Unterhändler Jared Kushner und Steve Witker auf dem Platz, die begeistert empfangen worden sind. Da gab es auch großen Jubel. Über 400.000 waren da. Gab es großen Jubel, als Donald Trumps Name erwähnt wurde. Aber es gab gellendes Pfeifkonzert, als Netanyahu erwähnt wurde. Für viele in Israel und insbesondere die Geiselangehörigen ist Netanyahu dafür verantwortlich, dass dieser Krieg immer weiterging, dass viele, viele Chancen für einen Waffenstillstand, für Vereinbarungen, die möglicherweise gar nicht so unterschiedlich waren zu der, die wir jetzt haben, nicht genutzt wurden. Dass der Waffenstillstand, oder die Waffenpause vielmehr, die galt im Januar, Februar von Israel, von Netanyahus Regierung, gebrochen wurde. Wir haben vor ein paar Tagen mit einem Sohn einer getöteten Geisel gesprochen, die nach 4 Monaten offenbar ums Leben gekommen ist, der gesagt hat, warum erst jetzt? Vielleicht wäre mein Vater noch am Leben, wenn früher die Chance genutzt werde, so eine ähnliche Vereinbarung zu treffen, wie wir sie jetzt haben. Das ist etwas, was die Menschen Netanyahu zu Last legen. Und noch etwas weiteres. Er hat nämlich bisher vehement verhindert, dass es eine staatliche Untersuchungskommission gibt darüber, was an diesem 7. Oktober abgelaufen ist, inwieweit er selbst oder seine Regierung Fehler gemacht haben, die mitverantwortlich waren, dass dieser 7. Oktober tatsächlich so desaströs war und zum Beispiel viele Stunden dass die Kibbutzim im Süden ohne Hilfe durch die israelische Armee blieben, dass die Vorbereitung, genau. dass die Warnzeichen nicht gehört wurden. Wie gesagt, diese Untersuchungskommission wird von Netanyahu im Moment aktiv verhindert, weil er offenbar auch nicht an diesen Ergebnissen im Moment interessiert ist.
Und eine letzte, auch wie persönliche Frage. Thomas, du kennst die Region sehr, sehr gut, beobachtest alles seit langer Zeit. Wie groß ist deine Hoffnung, dass das jetzt tatsächlich funktionieren könnte? Es ist ja faszinierend zu sehen, finde ich, wie sich da langsam so ein Plan auffächert. Am Anfang war das alles sehr nebulös, sehr, sehr vage. Plötzlich stellt sich raus, was Trump und seine Leute sich da überlegt haben. Das war bewusst vage gehalten. Erstmal sozusagen Minimalziel erreicht. Dinge ankündigen, Dinge feststellen, sagen, Krieg ist vorbei, um dann zu klären, wie er wirklich vorbei ist und den Rest auch zu überzeugen, dass der Krieg jetzt auch wirklich vorbei ist. Aber es hat funktioniert. Welche Rolle spielt da Jared Kushner, den du gerade angesprochen hast, sein Schwiegersohn, der exzellente Kontakte in der Region hat, über den wir wenig gehört haben, aber der offenbar bei diesem Plan eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat?
Das glaube ich auch. Also das ist auch das, was wir hören, was inzwischen sozusagen langsam nach draußen dringt. Es muss ein ganz entscheidendes Treffen zwischen Witkoff und Kushner auf der einen Seite und dem Anführer der Hamas gegeben haben am Mittwoch in Sharm el-Sheikh in einem dieser Hotels. Da ging es um die konkrete Versicherung. Was machen wir eigentlich, was bedeutet es für die Hamas, wenn wir die Geiseln freigeben und Netanyahu sich dann doch entscheidet, wieder Krieg gegen die Hamas zu führen? Da gab es von Seiten von Kushner und von Witkoff das konkrete Versprechen, Donald Trump wird das nicht zulassen, ihr könnt euch auf die USA verlassen. Der Krieg ist zu Ende. Das ist genau das, was Trump dann ja auch immer wieder öffentlich gesagt hat. Trotzdem war es, glaube ich, auch für die beiden, auch für Kushner, der in der Tat ein sehr erfahrener Nahostvermittler ist, ja auch einer der wesentlichen Architekten der Abraham Accords, die zu einer Normalisierung des Verhältnisses zwischen Israel und einigen arabischen Staaten geführt hat. Das war trotzdem ziemlich schwierig. Kushner hat auf dieser Kundgebung am Samstag ein bisschen sozusagen den Vorhang geöffnet, hat gesagt, er habe sich schon gewundert, warum Steve Witkoff in seiner Rede das Vier-Buchstaben-Wort im Englischen nicht benutzt habe. Aber wahrscheinlich habe er das Wort, seinen Vorrat an diesem Wort schon während den Verhandlungen aufgebraucht. Also das war auch für die beiden offenbar ein holpriger Weg, das am Ende über die Ziellinie zu schieben. Bin ich hoffnungsvoll? Ich bin immer sehr sparsam mit Hoffnung im Nahen Osten, weil sie ebenfalls so oft enttäuscht wird. Aber ich glaube, es ist der Moment, wo man am hoffnungsvollsten sein kann. Diese Sache hat ein unglaubliches Momentum erreicht man muss es wirklich sagen, durch Donald Trump, der das es geschafft hat, eine internationale Koalition zu schmieden, die es in dieser Form so nicht gegeben hat. Insbesondere die Türkei war bislang nicht an Bord, hat nicht selbst Druck ausgeübt auf die Hamas. Auch Katar war bisher möglicherweise noch nicht so drängend, wie sie es jetzt gemacht haben. Insofern, es gibt viele Punkte, wo man sagen kann, ja, das ist eine andere Situation als früher, wo Dinge gescheitert sind. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass dieses Momentum, das wir jetzt gesehen haben, dass die Geiseln befreit hat, dass erstmal den Krieg in Gaza beendet hat, möglicherweise jetzt auch Hilfslieferungen nach Gaza reinlässt, dass dieses Momentum bewahrt wird. Und dass der Hamas insbesondere klar gemacht wird, es gibt keinen anderen Weg, als dass ihr die Waffen abgibt und damit auch eure Macht. Und wenn das erreicht wird, dann kann man in der Tat hoffnungsvoll sein.
Thomas, danke dir sehr. Alles Gute dir nach Tel Aviv. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen noch häufiger hören. Herzlichen Dank für den Moment. Und ich würde gerne zum Schluss Effat noch einmal fragen, weil ich vorhin diese Bedingungen angesprochen habe, ihres Onkels. Wenn man diese Eckdaten hört, dass ein 79 Jahre alter Mann, der plötzlich in diesem Albtraum wach wird und sich plötzlich wiederfindet in Geiselhaft, 480 lange Tage in Gaza. Was hat er Ihnen berichtet? Wie hat er dort überlebt? Wie hat er dort gelebt? Was war das für eine Situation? Wie muss man sich das vorstellen?
Gadi is inspiration for all of us.
Gadi ist inspiriert für uns alle, für die Familie, die Gemeinschaft, den das ganze Land. Er hat relativ schnell gemerkt, dass er völlig isoliert ist, dass niemand sich um ihn kümmert, dass er wie ein Gegenstand behandelt wurde. Er wusste, dass er sich um sich selbst kümmern musste, denn er hat entschieden, dass er nach Hause kommt. Und er musste sich um drei Dinge kümmern. Das Körperliche, und er hatte gar nichts. Er war in einem kleinen Raum, 4x4 Meter, mit verschlossenen Fenstern. Er wusste nicht, wie spät es ist, welches Datum ist, aber er ist sehr clever. Er hat übrigens gesagt, dass Einsamkeit die schlimmste Folter ist. Und wenn jemand kam, um ihm was zu essen zu bringen oder nach ihm zu sehen, er ist erst mal 80 geworden, dann ist er 81 geworden, dann hat er nach der Zeit gefragt. Dann ist er zum Fenster gegangen, das abgedeckt war, und hat nach dem Schatten geschaut und hat mit dem Fingernagel oder mit was auch immer er erfinden konnte, die Zeit markiert und die Position dieses Schattens. So hat er sich eine Uhr selbst gebaut, sodass er wusste, ist es der Morgen jetzt? Es ist schon der Nachmittag, und so konnte er die Tage zählen. Das war mehr für das Mentale. Für das Körperliche hat er entschieden, dass wenn er überleben wollte, dann musste er das bisschen Energie, das er hatte, sich gut einteilen. Und er ist wirklich ein sehr, sehr schlauer Mann. Er hat sich erinnert an den Satz des Pythagoras. Er hat die Distanzen ausgerechnet im Raum, und er ist mindestens 7 Kilometer am Tag gegangen, manchmal 14, 17 im Zimmer an den Wänden entlang. Genau. Und so hat er sich körperlich über Wasser gehalten. Das war natürlich schwer für ihn, mit 80. Jetzt auf dem Boden zu liegen, auf einer dünnen Matte oder irgendwas, was sie ihm gegeben hatten. Und dann das Aufstehen und sich hinlegen war für ihn sehr schwierig. Er musste sehen, dass er körperlich einigermaßen in Form bleibt. Gadi ist ein Intellektueller. Er ist ein Experte in Landwirtschaft, er ist ein Lehrer, er lernt sein Leben lang und er liest sehr gerne. Und er hat gefragt, lest ihr nicht manchmal? Gibt es nicht irgendwas, das ihr lest? Und die haben gesagt, nein, alles, was sie machen, ist beten und religiöse Lieder. Und er hat nach Büchern gefragt. Er hat gesagt, sie haben keine, aber er hat insistiert, und dann hat er zwei Bücher bekommen. Eins war ein Buch zur Propaganda, um jemanden zum Islam zu konvertieren. Man hat das mit ihm versucht, er hat das abgelehnt. Und das andere, das war eine Erleichterung. Irgendwie ohne, dass seine seine Wächter das wussten, haben sie ein Buch über Landwirtschaft mitgebracht. Und er hatte keine Brille mehr, er hatte keine Hörgeräte mehr. Man hat ihm alles genommen, sodass er ganz schön eingeschränkt war. Und so hat er lange, lange darauf bestanden, dass er eine Brille bekommt. Und sobald er die Brille hatte, konnte er lesen. Und dann hat er einen Bleistift genommen und hat sich Dinge vorgestellt, zum Beispiel eine Art Lehrplan, was er machen könnte. Das war sowas wie ein Tagebuch oder Notizen, als ob er in ständigem Gespräch mit sich selbst war. Und er hat überlegt, wie man Felder anlegt. Ist es jetzt der Winter? Wie viel Regen fällt? Und als er im Hubschrauber saß, da sieht man das Bild im Hintergrund, war eine seiner ersten Fragen, wie war die Ernte? Wie viel Regen hat es gegeben? Wie viel Niederschlag? Also das sind so die mentalen Aspekte, das Körperliche, aber dann war da auch noch das Emotionale. Und das war für ihn sehr schwer. Die Terroristen haben ihn oft angelogen, wenn er Fragen gestellt hat, und er wusste das, denn eine der Geschichten war, er hat seine Frau, seine Partnerin so sehr vermisst, und an ihrem Geburtstag im November hat er um Erlaubnis gebeten, ihr eine SMS zu schicken. Und die Terroristen waren einverstanden. Und er hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ich liebe dich. Und er hat die Terroristen gebeten, diese SMS zu schicken. Und da haben sie ihm gesagt, oh, die ist gar nicht so weit weg, es geht ihr gut. Und die Frage war, wie hat sie reagiert? Ach, sie liebt dich so, sie war so glücklich, diese Nachricht zu bekommen. Aber kurz danach
hat man
doch wissen lassen, dass sie verstorben war. Und die ganze Geschichte, wie sie verstorben ist, war so furchtbar. Dann hatte er einmal die Gelegenheit, das Radio zu hören. Und dann hat er ihren Namen gehört und gehört, dass sie tatsächlich umgebracht wurde. Und dann hat er gesagt, warum habt ihr mich belogen? Und sie haben ihm nur ins Gesicht gelogen. Also Gadi ist ein Geschichtenerzähler. Wir haben so viele Geschichten von ihm gehört.
As he said, unnecessary stories.
It should und wie not er immer sagte, unnötige Geschichten. Das also, hätte nie passieren sollen.
Effert, ich danke Ihnen ganz herzlich. Mhm. Wir kommen jetzt zu deutscher Innenpolitik. Carsten Lehnemann ist bei uns, CDU-Generalsekretär.
Harter Bruch.
Harter Bruch. Wobei es geht auch was gerade. Ne? Gerade sitzen Sie zusammen in Berlin. Geht um die Wehrpflicht.
Ja.
Und ich dachte, Ulrike Herrmann wahrscheinlich auch, da gibt es jetzt eine Einigung. Losverfahren war so ein Zauberwort. Aber offensichtlich will die SPD das nicht mehr. Was war die Idee und was ist jetzt passiert?
Es hat mich auch etwas überrascht, weil die Fraktionen zusammensaßen in den letzten ein, zwei Tagen, um dieses Problem zu lösen. Nämlich wir wollten mehr Verbindlichkeit, dass wir sagen...
Es geht um die Frage, woher kriegen wir die ganzen Wehrpflichtigen?
Ja, wir müssen das NATO-Ziel erfüllen. Wir brauchen 90.000 mehr Wehrpflichtige bis 2035. Und es werden ja Fragebögen verschickt auf freiwilliger Basis. Und was passiert, wenn das nicht klappt, dass wir zu wenig Menschen motivieren, zur Bundeswehr zu kommen, für dieses Land zu dienen? Und da wollten wir mehr Verbindlichkeit. Und das haben wir eigentlich geeint, auch unter den Fraktionen. Und dann gab es eine Fraktionssitzung heute Nachmittag, oder also Herr Pistorius wohl gesagt hat.
Losverfahren, ja?
Unter anderem, also der...
Wie sollte das aussehen? Wie sollte das funktionieren?
Ja, Sie können ja rechnen, wenn wir in den nächsten 10 Jahren 90.000 Wehrpflichtige brauchen, sind das 10.000 pro Jahr. Und wenn wir die nicht bekommen, auf freiwilliger Basis, wir wollen ja Anreize setzen, Zuschuss für den Führerschein,
ist schon klar.
Gehalt hoch
aber
und so weiter.
Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ja?
Genau, dann wäre der nächste Schritt, ähnlich wie es Dänemark macht, dass wir sagen, es gibt ein Losverfahren, wenn ungefähr 200.000 pro Jahrgang in Frage kommen und wir brauchen 10.000, würden wir ein Losverfahren machen und das würden wir durchführen und dann würden wir mit den Menschen reden, also mit den Männern, weil wir das Grundgesetz ja so lassen wollen. Wir haben ja die Wehrpflicht nur ausgesetzt. Mhm. Die Männer sind gefragt. Und dann können sie natürlich verweigern, können Ersatzdienst machen. Dann kommt übrigens die Dienstpflicht wieder ins Spiel, wofür ich ja sehr stark plädiere, dass Deutschland eine Dienstpflicht bekommt in der Breite. Und diesen Weg wollte die SPD mitgehen, aber offenkundig der Herr Pistorius, nicht der Verteidigungsminister. Und deswegen gibt es jetzt in dieser Stunde, so wie ich höre, wo wir beide jetzt hier reden, Gespräche, weil wir möchten gerne am Donnerstag in die erste Lesung in den Bundestag.
Es ist ja nicht nur das, ne? Pistorius, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Frau Herrmann, wird heute zitiert mit dem Satz, und das ist ehrlich gesagt maximale Distanz, Losverfahren war nicht meine Idee, war eine Unionsidee. Also weist das im Grunde weit von sich.
Ja, also gut, das höre ich jetzt nur gerüchteweise, ja, aber es scheint so zu sein, dass Herr Pistorius festgestellt hat, dass er nicht mehr der beliebteste Politiker sein würde, das ist er ja in den Umfragen, wenn er eben auf dieses dänische oder ein schwedisches Modell umsteigen würde, wo eben die Wehrpflicht für einige dann doch zur Pflicht würde, wenn die Zahlen nicht reichen. Also
Entschuldigung, woher weiß er das? Hat man Umfragen dazu
gemacht? Das sind Gerüchte. Also deswegen habe ich das ja gesagt. Aber das,
Berliner Politgossip
ja,
oder
genau.
Mehr?
Und also ich würde sagen, es ist Gossip, aber manchmal ist ja auch ein Gerücht wahr.
Ich glaube, also, der schwierige Punkt ist,
ja, aber für Sie wissen es besser. Ja.
Die Fraktionen hatten sich geeinigt. Das ist immer ein Punkt. Dieser Punkt ist ja im Kabinett geeint. Das geht in die Fraktion und in der Fraktion einigt man sich zwischen SPD und Union, Und dann kommt der Minister und sagt Stopp. So, und das ist das Problem. Und deswegen,
ja, aber das ist ja ein seltenes...
Genau, es ist selten. Es ist, jetzt nicht schlimm.
Der SPD-Fraktionschef Mirsch sagt am Nachmittag noch, ne? Ich bin jetzt froh, dass es die Eckpunkte gibt und so weiter. Das ist eine gute Diskussionsgrundlage, was man halt so sagt, bla bla. Und die Frage, was passiert dann in der Zwischenzeit? Norbert Röttgen sagt dazu, ist auch ein sehr erfahrener Parlamentarier, Sie kennen den gut. Ich kann nicht verstehen, wie man einen Gesetzgebungsprozess als Verteidigungsminister derart torpedieren und sich so destruktiv verhalten kann.
Ja, also wir wollen unbedingt diese Woche in die erste Lesung, dass das im Deutschen Bundestag läuft, damit
Sie wissen
wir weiterkommen.
Nicht, was ist bei Pistorius da passiert?
Da laufen jetzt in dieser Stunde Gespräche. Ich gehe davon aus, dass man sich einigt, weil wir müssen am Donnerstag...
Sie wissen noch mehr, Herr Lindemann. Sie wissen doch, was Pistorius, wie er das begründet hat im Zweifel.
Vielleicht fühlt er sich überrumpelt oder zu wenig mitgenommen. Normalerweise muss man es doch so machen, dass die Fraktion ihren eigenen Minister mitnimmt. So muss man es machen.
Entschuldigung.
Das ist offenkundig hier nicht passiert. Der Minister ist bei der SPD.
Der Verteidigungsminister, um den es da gerade geht, Wehrpflicht, fühlt sich nicht mitgenommen.
Es sind Gespräche zwischen SPD und...
Das klingt so nach Wellness, wissen Sie? So,
ja, aber es ist eine Fraktionsentscheidung. Die Fraktionen müssen sich einig werden. Und offenkundig hat die SPD-Fraktion ihren Minister zu wenig mitgenommen, weil sonst wäre das ja nicht passiert.
Der Bus losfahren, der Busfahrer sagt, ihr habt mich nicht mitgenommen.
Ja, so ist es.
Oder ich fühle mich nicht mitgenommen.
Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Und das muss die SPD jetzt klären, Herr Lanz. So einfach ist es. Das ist, kann bei uns auch mal passieren. Es ist nicht passiert, kann passieren. Aber dann müssen wir das auch in der CDU klären.
An anderer Stelle passiert, ja.
An anderer Stelle, ja,
im Sommer.
Genau, bei den Richterwahlen haben wir einen Fehler gemacht. Einen richtig großen Fehler. Den ganzen Sommer Diskussionen gehabt. Und diesen Fehler haben wir nicht nur eingestanden, sondern wir haben ihn wieder wettgemacht. Und jetzt ist ein Fehler passiert bei der SPD. Das ist nicht schlimm. Das kann man, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden heilen. Mhm. Und das sollte man, glaube ich, machen, damit wir weiter vorankommen.
Es ist verrückt. Ich habe Sie vorhin zitiert, ne, mit diesem schönen Satz. Wenn ich wiederkomme, will ich genau an dem gemessen werden, was wir hier abgeliefert haben. Und Sie haben damals gesagt, das war im Mai, bis Juli müssen die entscheidenden Dinge eingetütet sein. Das entscheidet über den Erfolg der gesamten 4 Jahre, der gesamten Koalition. Wichtigster Teil, wichtigster Zeitrahmen sozusagen für die gesamte Legislatur.
Ja,
es ist daran gemessen. Haben Sie geliefert?
Ich finde, seit der letzten Woche hat sich etwas geändert. Ich finde, wir haben im Sommer ein Problem gehabt mit den Richterwahlen. Es lief sehr, sehr gut bis zum 11. Juli.
Ja.
Am 11. Juli gab es eine Bundesratssitzung, wo wir die Punkte für die Wirtschaft auf den Weg gebracht haben. Unternehmenssteuerreform, bessere Abschreibung, damit es wieder vorangeht. Und am gleichen Tag fand im Bundestag eigentlich eine Abstimmung statt zu einer Richterwahl, die gar keiner mitkriegen darf, aber die Menschen mitbekommen haben, weil sie gesagt haben, was machen die da? Mhm. Diesen Fehler haben wir gemacht. Und dann hatten wir den ganzen Sommer diese Debatten. Und daraus haben wir gelernt und sind jetzt rausgekommen, dass wir in der letzten Woche einen Koalitionsausschuss hatten und dort Entscheidungen getroffen hatten nach, weiß ich nicht, 8 Stunden. Im Bereich des Bürgergeldes, im Bereich der Rente, im Bereich der Straßen und so weiter, dass es jetzt zur Entscheidung kommt und weitergeht.
Und ist es das, was Sie sich so vorstellen? Ich hatte damals das Gefühl, man könnte ja bösartig sein und sagen, ja, das ist so eine markige, typische Politiker-Ankündigung, so ein Spruch, den man raushaut, um irgendwie durchsetzungsstark zu klingen. Ja, ich lasse mich daran messen und so weiter. Ja. Bei Ihnen hatte ich immer das Gefühl, so ist das gar nicht gemeint, sondern es war eher sozusagen eine Aufforderung an Sie selbst, Autosuggestion. Das muss jetzt aber wirklich klappen. Lanz, wie sehr nervt es Sie, dass das so wenig geklappt hat?
Ich finde das super, dass Sie mich damit jetzt knallhart konfrontieren. Weil ich, weil ich mich
Sie,
daran messen lassen muss.
Gebeten.
Weil es ist doch mein Anspruch. Ich gehe doch nicht aus Spaß in die Politik, sondern um die Dinge besser zu machen. Mittlerweile haben wir eine Situation in Deutschland, wo 3/4 der Deutschen sagen, ihr müsst Verbesserungen, ihr müsst Reformen vorantreiben. Und deswegen sage ich auch ganz offen, hatten wir im Koalitionsausschuss vor wenigen Tagen auch eine Situation mal nachts, wo ich gedacht habe, na, funktioniert das noch nach 1-2 Stunden? Weil es ging ja um große Themen, wie das Bürgergeld, wo wir lange drüber geredet haben, was man erledigen muss und vieles mehr. Und das war so ein Zeitpunkt, wo ich dann gespürt habe, während der Verhandlungen es geht. Und
dieser Moment, können wir das einmal kurz zuspielen? Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Schauen Sie mal, war das dieser Moment hier? Als es plötzlich eng wurde, war das der Moment? Wir sehen am Fenster einen wild gestikulierenden Markus Söder. War der das?
Nein, der Moment war es nicht. Das war ein Moment, wo ich mich...
Was war denn da? Der ist ja außer Rand und Band.
Da ging es um die Zukunft der Automobilwirtschaft, wenn ich das so richtig
Aber
sehe.
Aber ich würde sagen, das hat jetzt nichts zu bedeuten, weil Herr Söder ja immer stark gestikuliert.
Ja, also, boah, das, nö, das,
also da, einen da ruhigen Söder, das sieht man doch selten. Das ist der Normalzustand, was ich jetzt...
Würde ich nicht sagen. Also hinterher, mir ist nur aufgefallen, Merz hat so häufig betont, wie harmonisch das alles war, dass ich dachte, okay, wenn einer so oft betont, wie harmonisch es war, muss es ganz schlimm gewesen sein.
Nein, es war diesmal wirklich so, dass wir nicht am Anfang über die Lage gesprochen haben, sondern direkt in die Fachthemen. Und die 8 Stunden kamen mir vor wie 2. Die Zeit ging schnell rum und es waren dann schon konzentrierte Gespräche. Mhm. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde unterbrochen und haben etwas gegessen. Und dann waren wir um 2 Uhr fertig und wir haben Entscheidungen getroffen. Mhm. Und wir haben nicht da am nächsten Tag Pressekonferenzen gegeben und gesagt, wie war das Klima und wer hat sich mit wem verstanden, sondern Entscheidungen. Und dafür sind wir gewählt worden und das lief gut.
Bürgergeld.
Zum Beispiel.
Sie haben es dann am Ende machen müssen mit Bärbel Baas?
Ja, das ist aber normal in solchen Sitzungen, dass sich mal 2, 3 Personen zurückziehen.
Wer hat sich denn da rausgezogen? Wer konnte nicht mehr?
Nein, wir haben über das Thema gesprochen und es ging dann noch um 1, 2 Detailfragen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir ziehen uns mal zurück und besprechen die. Ich kann jetzt nicht aus Interna
berichten. Sie schon.
Also. Ja, das waren halt Fragen, die wir dort besprochen haben, weil wir dieses Thema befriedigt haben wollen. Wir haben keine Lust mehr auf Talkshows, wo wir seit 1, 2 Jahren darüber reden. Und wir haben uns hingesetzt und gesagt, komm, wir haben ein Ziel. Wir wollen diejenigen unterstützen, die Hilfe brauchen. Und diejenigen, die den Staat hinters Licht führen, an die wollen wir ran. Und das haben wir,
glaube ich, geschafft. Und die SPD wollte das nicht?
Doch. Es kommt nur dann auf die Umsetzung an. Es ist immer leicht, Überschriften zu formulieren,
genau,
wenn es konkret wird.
Aber nehmen Sie uns mal mit, wo ist in so einer Geschichte der Knackpunkt?
Ja, ich meine, da gibt es 3, 4 Knackpunkte. Also die Überschrift ist, wir wollen Menschen in Arbeit bringen. Und das können Sie nur, wenn Sie am Anfang verbindlich ein Gespräch machen. Und diese Verbindlichkeit haben Sie bei dem Bürgergeldsystem, so wie es jetzt ist, nicht. Dass Menschen nicht kommen zu Terminen, werden nicht verpflichtend eingeladen. Mhm. Und diese Verbindlichkeit haben wir jetzt. Dass
und die wollte die SPD nicht?
Doch auch, aber es gab unterschiedliche Wege, zu diesem Ziel zu kommen.
Heißt?
Jetzt haben wir einen Weg gefunden, dass wir sagen, es findet ein verbindliches Gespräch statt. Und nach diesem Gespräch gibt es eine Vereinbarung und die ist verbindlich. Punkt.
Und dann haben Sie sich wie lange mit Bärbel Baas zurückgezogen?
Weiß ich gar nicht.
2 Stunden?
Anderthalb, 2 Stunden, ja. Wir haben uns einfach.
Sie beide?
Ja, wir haben uns einen Schreibtisch geschnappt im Kanzleramt und haben noch nach einem Mitarbeiter geschaut, der noch wach war.
Wie spät war das?
11:30 bis. Ach.
Bis 1:30.
Finde ich aber nicht schlimm. Wenn man hinterher zur Entscheidung kommt, ist es richtig.
Ist gut, ja. Ist gut.
Das ganze Gerede mit Nachtsitzungen, weiß ich auch, ist schwierig. Aber wenn hinterher was bei rumkommt und das kann.
Nein, man muss dann einfach so lange weitermachen, bis irgendwann einer völlig ermattet vom Stuhl fällt. Ja. Das ist eigentlich das Thema, um das es geht, oder? Wer ist vom Stuhl gerutscht zuerst?
Gar keiner, weil wir gestanden haben. Wir haben beide gestanden und der Mitarbeiter hat gesessen. Und dann gab es natürlich das Thema Vermittlungsvorrang in Arbeit und das Thema Sanktionen, aber natürlich auch das Thema Missbrauch und andere Themen.
So, da sollten wir gleich mal ein bisschen reingehen, weil es wirklich interessant ist. Frau Herrmann, Ihre Einschätzung. Je nachdem, wen man fragt, ist das sozusagen der Knackpunkt für das ganze Fortbestehen auch der Koalition. Da oben steht auch schon gar nicht mehr Bürgergeld, sondern es heißt jetzt Grundsicherung. Vielleicht auch politisches Marketing ist wichtig, dass das Kind einfach einen anderen Namen hat, dann kann man was anderes verkaufen. Aber ist das tatsächlich der große Durchbruch oder ändert sich im Grunde nichts und aus Reiter wird jetzt Twix?
Ja, also das aus meiner Sicht ist es wieder so, dass viel zu hohe Erwartungen geweckt wurden. Also das ist ja das grundsätzliche Problem von Herrn Merz und man muss auch sagen von Herrn Lindemann, Sie haben das ja alles schon zitiert, dass eben immer so getan wird, jetzt kommen wir und jetzt kommt der Durchbruch und die große Reform und alles in 2 Monaten. Und im Zusammenhang mit der Grundsicherung wurde ja auch gesagt, ja, da können wir 10 Milliarden einsparen. Dann wurde das gesenkt auf 5 Milliarden. Man muss wissen, das Gesamtsystem...
Warten Sie, wir können lösen. Wir haben ja dieses kleine Archiv.
Ja, auf geht's.
Auf geht's, oder? Ja. Komm, weil es so schön ist. Ist hart, aber muss sein. Bitte.
Wenn 100.000 Menschen in Arbeit kommen, ist das ungefähr ein Äquivalent zu 2,53 Milliarden Euro.
Da werden sich 2-stellige Milliardenbeträge einsparen lassen.
Etwa 30 Milliarden Euro sparen.
Bis zu 10 Milliarden einsparen.
Einnahmen von 3 Milliarden Euro.
Das sind 6 Milliarden.
Sehr viele Milliarden.
Der Betrag wird sehr klein sein.
Ja, und das ist eben, das ist so, also vielleicht sollte man doch sagen für die Zuschauer.
Ich finde es gut, dass Lindemann darüber lachen kann, das finde ich gut.
Ja, wir reden ja jetzt
drüber. Ich dachte, ihr müsst Taschentücher reichen.
Wir reden ja jetzt drüber.
Aber macht man sich doch irgendwie...
Nee, überhaupt nicht, ich gebe Ihnen nur mal eine Zahl. Also das war ja die Grundsicherungsreform.
Ja, aber Entschuldigung, 1,5 Milliarden bis 30 Milliarden und ganz am Ende kommt die Bundesarbeitsministerin. Ja,
die 30 Milliarden, glaube
ich. Das ist ein sehr kleiner Betrag. Entschuldigung, ja. 30 Milliarden, Thorsten Frey hier bei uns.
Also das ist die Grundsicherungsreform 1, die jetzt aber gemacht wird.
Ja, ja, 1,5 bis 30 Milliarden, das ist die Spanne.
Das ist schon eine große Spanne.
Würde ich auch sagen.
Aber dann wird es irgendwo dazwischen liegen.
Aber wie kann sowas passieren?
Dann wird es irgendwo dazwischen liegen.
Wie kann sowas passieren? Sie sind Volkswirt.
Ja, jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Wenn wir beispielsweise an das Thema Sozialmissbrauch, Sie gucken schon so, dass das Beispiel schwierig wird, aber es wird nicht schwierig, nein, brauchen Sie keine Angst haben.
Ich bin sehr aufmerksam.
Sozialleistungsmissbrauch. Jetzt nur mal im letzten Jahr gab es 120.000 Fälle in Deutschland. Davon sind 100.000 verfolgt worden, fast die Hälfte von der Staatsanwaltschaft und die andere Hälfte vom Jobcenter. Mhm. Ich habe heute noch mit Herrn Rehbein gesprochen, Oberbürgermeister aus Hagen war ja auch bei Ihnen. Das war jetzt Zufall heute in einer größeren Gruppe. Allein in Hagen hat er 4.000, 5.000 Fälle. Wenn Sie das hochrechnen, diese 100.000, wenn wir nur 50% cutten, dass im nächsten Jahr nicht 100.000 Missbrauch stattfindet, sondern nur 50.000, haben Sie schon einige Milliarden drin. Das heißt, wir müssen diese Grundsicherungsreform, die ja...
Vorsicht, Herr Lindemann, geht schon wieder los. Mit den Milliarden. Vorsicht.
Ja, aber
wir holen das dann auch wieder raus.
Herr Lanz, Sie glauben nicht, was in Deutschland passiert an Sozialleistungsmissbrauch. Heute Morgen Schöneberg, Berlin. Ein Haus wurde kontrolliert von der Polizei, vom Jobcenter wurde geschaut, weil ganz viele Menschen die gleiche Adresse hatten. 70. Man schaut in dem Haus...
Solche Häuser gibt es auch in Hamburg?
Gibt es auch in Hamburg.
Ich könnte Ihnen auch Adressen sagen.
Jetzt schätzen Sie mal, wie viel da waren von 70.
Von 70 Mietern. Von
70 Mietern, die eigentlich Einheiten gelistet sind, dass sie dort wohnen. Morgens um 6 Uhr. Übrigens nicht um 10 Uhr, wo man vielleicht einkaufen muss. Morgens um 6 Uhr.
Ach so.
Zwei.
Stark.
Sie waren vorbereitet. Sie waren gut vorbereitet.
Nein, nix.
So, Sie waren gut vorbereitet. Ja. So, jetzt gab es einen Abgleich. Die Leute wohnen hier gar nicht mehr zum Teil. Ja, das Gleiche ist in Hagen passiert, in Essen. Der Oberbürgermeister hat mir das gesagt, dass sie das Geld eingestellt haben. Und siehe da, es meldet sich gar keiner. Das heißt, es gibt hier einen großen Sozialleistungsmissbrauch, wo einfach Adressen angegeben werden, wo die Leute gar nicht wohnen. Und jetzt kommt's. Und legal gibt es auch einen Missbrauch, der legal funktioniert, dass Menschen beispielsweise in Deutschland nur 100 Euro in der Woche arbeiten für 100 Euro und den Rest auf Vollzeit aufgestockt bekommen. Das machen Deutsche zum Teil, aber natürlich auch sehr viele Südosteuropäer. Und dieses Geschäftsmodell, dass ich innerhalb der Europäischen Union wandern kann in ein anderes Land, um nicht in den Arbeitsmarkt zu gehen, sondern Sozialleistungen abzugreifen, das war nicht der Gedanke der Europäischen Union. Und wenn wir das ändern, reden wir über sehr viele Milliarden, Herr Lanz, die wir einsparen.
Wie und
ich bin in die Politik
irgendwas
gegangen.
Zwischen 1,5 und 30 Milliarden.
Ja.
Oder?
Ja, kann doch keiner genau beantworten, wie schnell wir das machen. Aber wir sind gewillt, Frau Baas ist gewillt und wir müssen es machen.
Ja, aber ich meine, hier gehen doch jetzt verschiedene Themen durcheinander. Also ja, da
gehen wir der Reihe nach durch vorher.
Ja, genau. Das, was Sie jetzt beschreiben, ist sozusagen der Betrug beim Wohngeld. Das ist ja was anderes als die Grundsicherung und das mit dem neuen Termin und so weiter. Das
sind Wohngeld gibt es gar nicht. Sie meinen Kosten der Unterkunft.
Kosten der Unterkunft. Ja, genau. Vielen Dank. Also Kosten der Unterkunft. Aber wenn es um den Termin geht, geht es ja um sozusagen Grundsicherung an und für sich. Das sind zwei völlig verschiedene Themen, die jetzt von Ihnen durcheinander gebracht werden.
Nein, die ganze Reform, Grundsicherungsreform 1 und Teil 2 folgt Anfang des Jahres. Die müssen Sie zusammennehmen.
Genau, aber wenn wir jetzt mal bei dem Thema Einsparung sind und warum jetzt Frau Baas denkt, das sind dann höchstens so 1 Milliarde, 1,5 Milliarden, dann hat das ja damit zu tun, dass man jetzt bei der Frage, wer kriegt überhaupt Hartz IV oder neue Grundsicherung oder früher Bürgergeld, hat man ja schon sehr viel Erfahrung. Und da gibt es ja auch Studien von der Bundesagentur für Arbeit und da kam eben raus, dass man bisher ungefähr da Fälle hat von 42, wo wirklich komplett Geld gestrichen wurde und irgendwie 400 oder so, die man noch da verfolgt. Ganz einfach, weil es ja Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht gibt. Man kann in Deutschland nicht einfach das Existenzminimum streichen. Und gleichzeitig hat man das Problem, dass man ja alle diese Fälle auch verfolgen muss. Das heißt, der Verwaltungsaufwand ist auch enorm. So dass man letztlich ja immer gucken muss, dass die Verwaltung nicht teurer wird als das Geld, das man einspart. Das ist ja auch noch so ein heikler Punkt. Weswegen dann, ich nehme auch an, Ihre Verhandlungen so schwierig waren, weil zwischen Bundesverfassungsgericht und Verwaltungsaufwand ist nur so ein ganz schmaler Grat. Und was ich jetzt, also nicht, dass man mich missversteht, ja, ich bin total dafür, jede Art von Missbrauch zu verfolgen. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn eine Partei sagt, und dann sparen wir da 30 Milliarden ein oder 10 Milliarden oder zweistellige Milliardensummen. Das ist nicht nur deswegen schwierig, weil es irgendwie unseriös ist, sondern das ist ja auch deswegen schwierig, weil dann so getan wird, als wäre der gesamte Bereich der Arbeitslosenunterstützung oder der Unterstützung von Langzeitarbeitslosen eigentlich ein einziger Morast des Sozialbetrugs. Also es werden alle Langzeitarbeitslosen dann auf diese Weise unter Generalverdacht gestellt, wenn man bei einem Posten von 52 Milliarden insgesamt sagt, 30 Milliarden können wir davon sparen. Dann heißt das ja, mindestens die Hälfte ist betrügerisch unterwegs. Und das entspricht aber nicht der Realität. Und ich finde, sondern die meisten sind tatsächlich arbeitslos und brauchen tatsächlich Hilfe. Und ich glaube, dass eine Volkspartei jetzt nicht hergehen sollte und große Teile der armen Menschen hier diffamieren sollte. Also, ich bin sehr dafür, dass sie gezielt Missbrauch attackieren, aber nicht,
dass... Wäre das dann das Plädoyer, Frau Herrmann, einfach so weiterzumachen wie gehabt?
Nee, ich bin dafür, dass man realistische Zahlen nennt und eine realistische Einschätzung des Missbrauchs, aber nicht sagt, bei 52 Millionen können wir 30 Milliarden, können wir 30 Milliarden einsparen. Weil dann denkt sich der normale Bürger, okay, mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen müssen ja Betrüger
aber
sein.
Aber ehrlich gesagt ist es ja viel schlimmer. Man kann ja keinem Politiker, keiner Politikerin zum Vorwurf machen, dass sie keine seriösen Zahlen nennen können. Wenn man sich mal die tägliche Arbeit der Jobcenter-Mitarbeiter anschaut, Kollegen von Frontal 21 haben das jüngst gemacht für eine Reportage. Ich glaube, die Geschichte spielt in Berlin. Zwei Jobcenter-Mitarbeiter einfach bei ihrer Arbeit begleitet, die nach Jahren versucht haben herauszufinden, wer an einer bestimmten Adresse wohnt und ob das eigentlich in Ordnung ist, dass man da jeden Monat Geld überweist. Und so läuft das ab, um einfach nur mal eine Idee davon zu kriegen, wie das funktioniert. Schauen Sie mal.
Seit 4 Jahren keine Arbeit.
Ja. Magst du noch mal klingeln? Guten Morgen.
Der letzte kurze Kontakt im September letzten Jahres.
Frau, wir wissen doch, dass Sie da sind.
Irgendjemand ist doch in der Wohnung.
Ja, na klar, untervermietet. Wir haben nur Kontakt zu jemandem, der angeblich Kontakt zu dieser Person hat, der sich telefonisch meldet. Also hier ist heute alles möglich.
Nochmal rum.
Ein Kontakt in persona bestand seit 3,5 Jahren nicht mehr. Ja, es bestanden nur telefonische Kontakte. Und mit wem denn tatsächlich gesprochen wurde?
Sie haben Dielen, das quietscht. Entschuldigung, wenn Sie hinter der Tür stehen, machen Sie doch mal auf. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen.
Es sieht natürlich so aus, dass jemand anderes in der Wohnung von einer bei uns geführten Leistungsempfängerin wohnt.
Er ist Taxifahrer. Mhm.
Und er hat mir am Telefon gesagt, seine Frau putzt.
Die Wohnung.
Als ich gefragt habe, ob ich seine Frau sprechen kann. Ja. Meine Frau ist putzen. Und da habe ich dann ja gesagt, ach so, sie ist putzen. Da zu Hause.
Gleichwohl ist es ein kleiner Erfolg. Dann hätte ich in meinem Büro gesessen und 5 meiner Einladungen hätten mich hier... Ja, so bin ich wenigstens ein bisschen in den Fällen weitergekommen.
Frau Herrmann, ganz ehrlich, wenn Sie das sehen, tut mir leid, diese Leute. Nee, also wenn man so seine Arbeit machen muss und dermaßen an der Nase herumgeführt wird, muss ich sagen, schwierig. Wundert mich, dass Sie das überhaupt noch machen.
Wie gesagt, ich bin dafür, Missbrauch zu bekämpfen, habe ich ja schon gesagt. Was ich aber glaube, was völlig verfehlt ist, ist den Eindruck zu erwecken, dass 5,4 Millionen Grundsicherungsempfänger alle Betrüger sind.
Das hat keiner gemacht.
Das ist jetzt,
schmeißen Sie jetzt auch mit einer unseriösen Zahlung durch die Gegend, doch?
Nein, das ist sehr wichtig, dass in der Diskussion immer mitzubedenken, dass es tatsächlich sehr viele Menschen gibt, die tatsächlich arbeitslos sind. Und deswegen ist es eben auch schwierig, ich sage das jetzt zum dritten Mal, wenn eine Partei mit solchen Summen wie 30 Milliarden operiert, wenn das Gesamtsystem 52 Milliarden kostet, weil dann automatisch unterschwellig behauptet wird, dass die Hälfte der Leistungsempfänger Betrüger sind. Und das, finde ich, darf man nicht machen. Ich bin sehr dafür. Jeden Einzelnen.
Das haben wir ja jetzt ausführlich gegeißelt, ja, genau, und uns auch darüber lustig jetzt gemacht.
Aber hier in diesem Film, den ich ja auch gesehen habe und durchaus okay finde, wurden immer nur Einzelfälle dargestellt. Es wurde niemals in diesem Film gesagt, wie viele Fälle es insgesamt gibt, wie groß der Missbrauch insgesamt ist, was Studien insgesamt rausgefunden haben, sondern man für
weil man es gar nicht weiß.
Doch, es gibt ja Studien. So ist es ja nicht. Das können Sie ja bei.
Also wenn Sie denn, weil vorhin gerade der Bürgermeister aus Hagen zitiert worden ist, hatten den neulich hier sitzen und ich fragte ihn, ob er Kindergeld überweist zum Beispiel nach Rumänien und Bulgarien für Kinder, die dort leben. Und sagte, ja klar, machen wir das. Und dann sagte ich zu ihm, können Sie ausschließen, dass Sie auch Kindergeld an Kinder überweisen, die es vielleicht gar nicht gibt? Sagt er, nein, natürlich nicht. Weil wir haben zu tun mit gefälschten Geburtsurkunden und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich verstehe schon den Punkt, das ist alles anekdotisch. Wenn Sie im Fernsehen für eine Reportage das machen, Sie können ja nicht mit allen gleichzeitig sprechen. Sie müssen mit einzelnen Menschen sprechen, logischerweise. Nur die Zahlen, die man hier dann irgendwann so langsam vermittelt kriegt, die deuten sehr darauf hin, dass das mehr ist als anekdotische Evidenz.
Ich glaube das alles, nur diese Debatte.
Und wenn ich, Entschuldigung, um eine vielleicht jetzt mal seriöse Zahl in die Runde zu werfen, die ich so mir drauf geschafft habe, ist es seriös zu sagen, wenn wir 100.000 in Arbeit kriegen, haben wir 1 Milliarde gespart, so ungefähr?
Das können Sie ja ausrechnen, wie viel Leistung man demjenigen gibt,
die
Sie
ja nicht geben.
Dann geht jemand arbeiten, zahlt Steuern und so weiter. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, Frau Herrmann, dieser Vorwurf, dass wir alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, den sollten wir jetzt mal ad acta legen.
Wenn Sie mit 30 Milliarden
operieren. Ich bin in einer C-Partei.
Ich weiß.
Ja, das Thema Solidarität spielt eine große Rolle. Und wir werden diese Bürgerreform so machen, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, auch in Zukunft Hilfe volle Pulle bekommen.
Finde ich gut.
Aber dieses System wird einfach auf der einen Seite ausgenutzt, weil es Menschen gibt, denen kann man gar keinen Vorwurf machen,
Doch.
Die einfach rechnen können,
Nein.
legal. Und es wird Nein. missbraucht, illegal. Und jetzt nehmen wir mal dieses Thema, was wir gerade hatten.
Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Darf ich was sagen?
Okay, ich will auch noch was zum Kindergeld sagen. Melde ich nun mal an.
Sehr gerne. ich höre das immer wieder, dass dann Leute sagen, na ja gut, dann das ist halt so, würde ich auch machen. Nein, würdest du nicht. Dieses System stammt aus auch einer Zeit, in der man davon ausgegangen ist, dass die auf der anderen Seite es nicht versuchen auszunutzen.
Nee, das mit den
Das System kommt auch aus einer Zeit, in der man sagt, pass auf, Sozialstaat ist nicht versuch alles, was irgendwie geht, sondern wenn du alles andere versucht hast und es nicht funktioniert, dann gehst du so vielleicht zum Staat und sagst, hör mal, ich bräuchte jetzt hier eure Hilfe. Aber nur in dem Fall, nachdem ich vorher alles andere versucht habe. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das hat sich komplett umgedreht in vielen Fällen. Lass uns sagen, in zu vielen Fällen. Aber wie viele das genau sind, können wir nicht sagen.
Aber jetzt
Kindergeld.
Mal, ja, zum Kindergeld. Also diese Debatte gibt es auch schon seit Jahren und Jahrzehnten.
Das macht es nicht besser, Frau
Herrmann. Ja, nee, es gibt einen Grund, warum wir das Kindergeld nach Rumänien, nach Bulgarien oder auch nach Polen überweisen. Weil es für uns als Land, und das ist jetzt ganz zynisch, aber das ist sozusagen das zynische Kalkül der Deutschen, für uns ist es billiger, wenn die Kinder in Bulgarien oder Rumänien bei den Großeltern sind und nur die Eltern kommen, um hier zu arbeiten. Das ist für uns besser, als wenn die Kinder auch hier wären, um hier Kindergeld zu kassieren, weil dann bräuchten die ja eine Wohnung, müssten wir die beschulen. Das heißt, Deutschland hat das Modell, Kinder und Eltern werden getrennt, Eltern arbeiten hier, Kinder sind bei der Großmutter und dann kriegen sie da Kindergeld. Ja, so ist das. Und deswegen, jetzt kann man natürlich sagen, wir forschen hinter den Geburtsurkunden her. Aber
es gibt den Zynismus offenbar auf der anderen Seite auch, ne? Also wenn man dem deutschen Staat erzählt, pass auf, hier gibt's Kinder, in Wahrheit existieren die gar nicht.
Ja, das ist Betrug.
Ist das der Zynismus auf der anderen Seite?
Ja, diesen Betrug gibt's bestimmt, aber ich will erklären, warum Deutschland überhaupt Kindergeld ins Ausland überweist. Das ist, glaube ich, sonst denken viele hier bei den Zuschauern, wie doof kann man denn sein? Nein, das ist auch von der deutschen Seite ein Kalkül. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich bin sehr dafür, den Missbrauch abzustellen. Ich will nur erklären, warum wir das überhaupt machen und wie das Gesamtsystem so funktioniert.
So,
also beim Kindergeld
ist es so, dass es ein Geschäftsmodell gibt, was tausende Male in Deutschland zu beobachten ist, wo es sehr viele Menschen gibt aus Südosteuropa. Ist nur eine Beschreibung. Die kommen nach Deutschland, Gelsenkirchen, Duisburg, nicht nur, Hamburg, überall und arbeiten hier beispielsweise 100 Euro oder 150 Euro die Woche. Erarbeiten die sich, weil die Europäische Union sagt, es reichen 5,5 Stunden aus. Es gibt ein Urteil aus Luxemburg aus dem Jahre 2010, das hat geurteilt und hat gesagt, es reicht aus, wenn du 5,5 Stunden die Woche arbeitest in einem europäischen Staat und dann bist du definiert als Arbeitnehmer im Lichte der Freizügigkeit. Das heißt, sie kommen in Anführungsstrichen legal nach Deutschland, arbeiten für 100 oder 150 Euro, ja, das sind dann 5,5 Stunden die Woche, arbeiten dann irgendwo beim Friseur oder im Zeitschriftenladen, wenn sie da denn überhaupt arbeiten, das ist nochmal ein anderes Thema, und dann lassen sie sich Vollzeit aufstocken, Vollzeit, das heißt, jemand, der jeden Tag arbeiten geht, der schüttelt nur den Kopf, und dann kann es sein, dass dann noch Kindergeld ins Ausland transferiert wird, übrigens zu den Lebenshaltungskosten in Deutschland. Allein das müsste man mal ändern. Dass wenn überhaupt was transferiert wird, muss das natürlich zu den Lebenshaltungskosten in Deutschland.
Ja, aber natürlich deswegen, weil wenn das Kind hier wäre, müsste es ja auch zu den Lebenskosten.
Ja, aber das können Sie
wissen. Aua, Frau Herrmann, das Kind ist ja nicht hier, ne?
Ja, das ist von seinen Eltern getrennt. Also wenn das so ist, ja, dann bin ich ja sehr für Ihren Plan, die Definition von Vollzeitarbeit oder Arbeit zu ändern. Finde ich auch eine gute Idee. Ich bin eben nur dagegen, dass man immer so tut, als wären alle Betrüger.
Jetzt gibt's nur, gut, das haben wir abgeräumt.
Ja, ich sag das auch immer wieder.
Jetzt gibt's einen ganz zentralen Punkt. Und Sie haben eben gesagt, das ist nicht verfassungsrechtlich sauber, was wir jetzt machen.
Kann nicht sein, wird man sehen.
Und jetzt kommt Folgendes, ist unklar.
Kann ich ja nicht.
Das, was wir jetzt hier gesehen haben, dass jemand gar nicht zum Gespräch kommt, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Er muss zum Gespräch kommen, wenn er nicht kommt. Wir haben eben die Tabelle gesehen, nach dem dritten Mal stellen wir das Bürgergeld ein. Und sollte er zum 1. des nächsten Monats nicht erscheinen, wird alles komplett gestrichen. Das bezieht sich auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 5. November 2019 aus Karlsruhe. Das Verfassungsgericht sagt, es gibt einen Zeitpunkt, wenn der Staat sieht, da will jemand partout nicht mitarbeiten. Und ich finde, nach drei Malen sich nicht zu melden, ist das definiert. Dann kann der Staat davon ausgehen, du bist gar nicht bedürftig. Wir ziehen uns als Staat zurück. Du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Und diesen Paradigmenwechsel werden wir jetzt umsetzen, damit diese Reportagen so nicht mehr entstehen.
Wenn der dann beim vierten Mal erscheint, kriegt er alles dann nachgezahlt, was schon gestrichen wurde?
Nein, dann wird es ab dem vierten Mal in die Zukunft gezahlt. Aber Sie sehen ja hier ganz viele Menschen. Also der Oberbürgermeister aus Essen, beziehungsweise sein Dezernent, hat mir gesagt, als wir dieses Haus untersucht haben in Essen, das findet ja in allen Städten statt, da haben wir ganz viele Menschen nicht angetroffen, die Bürgergeld bekamen und dort gelistet waren, dort adressiert waren. Naja. Und dann sagt er zu mir, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie sich nächste Woche melden und sagen, ey, sorry, ich war im Urlaub oder es ist jemand in der Familie gestorben, es kann ja immer mal was passieren, ich musste weg. Nein, sagt er, die haben sich gar nicht mehr gemeldet. Wir haben das Geld eingestellt und Schluss war. Bitte, Herr Lindemann, machen Sie gesetzlich was, damit wir rechtlich sauber unterwegs sind. So, und das ist der Punkt, Frau Herrmann. Das ist Missbrauch in 100.000 Fällen im Jahr.
Okay.
Ich
Fortbildung, aber Weiterbildung, 3,4 Milliarden geben wir jedes Jahr, glaube ich, so bummelig aus, um Menschen zu befähigen, irgendwie weiterzumachen. Schon wieder die Kollegen von Frontal 21, die investigativ sehr, sehr gut unterwegs sind, haben mit versteckter Kamera unter anderem mal versucht zu dokumentieren, was nicht in allen, Frau Herrmann, bevor Sie es gleich wieder sagen, aber offensichtlich in einigen Kursen dieser Art stattfindet. Bitte schön.
In dieser Hochhausetage in Frankfurt können die Teilnehmer von KI-Programmierung über Lagerlogistik bis Altenpflege alles lernen. 450 solcher Standorte hat nach eigenen Angaben in ganz Deutschland. Ist konzentriertes Lernen so möglich? Auf der ganzen Etage ist kein Mitarbeiter von zu sehen, der das gerade prüft. Dafür gelangweilte Teilnehmer, die sich morgens ein- und nachmittags ausloggen müssen. Der Kurs kostet in der Regel etwa 15.000 Euro pro Jahr.
So.
Vermittlungsvorgang Arbeit muss wieder laufen. Ja, es muss, wenn jemand zum Jobcenter kommt, muss doch der Wille des Staates sein, Mensch, wir tun alles, dass du wieder in Arbeit kommst. Und dass man nicht eine Qualifizierungsmaßnahme nach dem anderen macht. Natürlich gibt es gute Beispiele. Wenn jemand mit 48 arbeitslos wird, aus der Logistik, er hat einen Lkw-Führerschein und muss den erneuern, ist doch klar, dass man das macht. Mhm. Wenn jemand mit 20 nicht arbeiten will, dann macht es doch Sinn, dass der erstmal eine Berufsausbildung macht. Aber ansonsten, finde ich, muss Arbeit Vorrang haben. Wir müssen auch mal lockerer werden bei den ganzen Sprachkursen, wie die Holländer das machen. Learning by doing. Man geht arbeiten, lernt die Sprache, nebenbei macht man die Sprache. Genau.
Also wir sind, am Arbeitsplatz.
Genau, und das sind solche verkrusteten Strukturen.
Allerletzte Frage, Alena, wir haben nur noch ganz wenig Zeit, Frau Herrmann. Eine Sache, ich muss hier einmal kurz loben. Frau Herrmann tut das vielleicht auch. Aktivrente, 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Warum haben Sie den zweiten Teil sozusagen nicht mitgelöst, die Rente mit 63 abzuschaffen, weil Sie doch jetzt Gefahr laufen, dass Leute sich früh verrenten lassen, um dann die 2000 Euro steuerfrei dann zu erarbeiten?
Erstmal vielen Dank für das Lob.
Ja,
das ist ein ganz neuer Vorschlag, gibt es weltweit nicht. Heute schreibt die Financial Times darüber. Deutschland probiert mal was aus, finde ich klasse. Nein, wir machen das erst ab dem gesetzlichen Rentenalter. Das heißt, wenn jemand mit 64, 65 vorher rausgeht, muss er sozusagen warten bis 66, vier im Moment. Weil sonst wäre es ja,
das meine ich,
wäre es ja ein Wahnsinn, dass wir Frühverrentungsprogramme machen und dann hinterher sagen, ihr könnt aber länger arbeiten. Nee, erst ab dem gesetzlichen Rentenalter. Freiwillig, wer Lust hat, kann länger arbeiten, 2000 Euro, jeden Monat steuerfrei. Ja, es war eigentlich vor einer Talkshow. Ich habe da gesessen, habe mich vorbereitet. Ich habe meist immer so 1-2 Stunden Vorbereitungszeit und habe mir die ganzen Hinzuverdienstmöglichkeiten angesehen bei der Rente und habe gesehen, was ist das kompliziert, auch nach dem gesetzlichen Rentenalter. Es wird hier und da was angerechnet. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen einfach einen Freibetrag, 2000 Euro, ohne Subvention und Förderbescheid und gucken mal, was passiert. Das ist nicht ohne Risiko, Herr Lanz. Sie werden mich in 2 Jahren wieder darauf ansprechen.
Selbstverständlich, wenn natürlich Sie mich darum bitten, sehr gerne.
Gibt es Mitnahmeeffekte, sagen einige, weil es ja jetzt schon Rentner gibt, die arbeiten und dann entlastet werden.
800 Millionen kostet das.
Finde ich nicht schlimm, wenn man Leistungen belohnt, finde ich nicht schlimm. Aber wir wollen ja eine Geisteshaltung schaffen, dass Arbeit im Alter nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil,
mal Freude bereiten. Was versucht
wie gesagt,
der Arbeitsminister der Herzen bei der Arbeit, Frau Herrmann, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, er wollte ja eigentlich Arbeitsminister werden.
Er wollte
werden.
Es unbedingt, genau, aber und heimlich hat es auch geklappt. So, super. Also, danke ganz, ganz herzlich Ihnen allen. Genau. Effert, Ihnen ganz herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.